Guten Abend miteinander, herzlich willkommen in der Coal Mine. Ich habe zuerst eine wichtige Durchsage, respektive Anfrage noch. Wenn jemand noch eine Wurst will nach dem Talg, könnt ihr jetzt bereits einen Bon beziehen, damit das dann nachher ziemlich rassig parat ist und das Team von der Coal Mine sich entsprechend vorbereiten kann. Wer also noch nicht eine Wurst bestellt hat, es gibt Winterwürste, kann das jetzt machen. Der Pascal und Rebecca würden noch rumlaufen. Gut. Es herrscht Fußballfieber. Im Moment dreht sich zumindest in Europa alles um die sogenannte schönste Nebensache der Welt. Die EM in Frankreich geht langsam in die entscheidende Phase und heute wollen wir über das Phänomen reden. Wir wollen über Fußball reden, über die Faszination von dem Sport. Warum ist das eigentlich so ein populärer Sport? Wir reden aber auch über den FC Winterthur, wir reden auch über Lille und über den FCZ. Und ich freue mich sehr, zwei spannende Gäste da zu haben. Herzlich willkommen, Andreas Mösli und Daniel Gigax. Ursprünglich hat ja eigentlich Andreas und mir der Albert Buniacco und der Giorgio Contini sollen Gesellschaft leisten. Da ist leider etwas dazwischen gekommen. Die beiden Herren haben Verpflichtungen. Also ich kann sagen, dass der Giorgio Contini, der ja Trainer ist beim FC Vaduz, heute ein Spiel hat. Er spielt Europa-Qualifikationen, jetzt muss ich nachschauen, gegen den FK Silex. FK Silex, das ist der dritte von der mazedonischen ersten Liga. Oder? Es geht darum, dass der FC Vaduz vielleicht Europa League spielen kann. Und man hat angenommen, dass während der EM keine so Spiele sind. Es hätte ja fast können ins Auge gehen können, weil der Armando Sadiku ist ja immerhin bei Vaduz. Und wenn Albanien weitergekommen wäre, dann hätte er gefehlt heute Abend. Das ist zum Glück jetzt nicht so. Aber darum ist leider der Giorgio Contini nicht da. Wer auch nicht da ist, ist der Albert Buniacco, wo der FC St. Gallen Trainingslager verschoben hat. Und die sind zwar im Schwarzwald, aber sie haben ihm nicht freigegeben. Was mich ein bisschen beleidigt hat, aber es hat mich natürlich insofern auch gefreut, weil als FCZ-Fan habe ich extrem den Plausch, dass spontan der Daniel Gigax da ist. Oder? Ich kann kurz ein paar Worte sagen zu Andreas Mösli und Daniel Gigax. Andreas Mösli ist ursprünglich Maschinenzeichner, hat das bei Rieter gelernt, Stifte bei Rieter gemacht, ist dann im Gastgewerbe tätig gewesen, hat unter anderem im Wider geschafft, wo er später auch Präsident von der Dachgenossenschaft dann gewesen ist. Er hat dann aber auch in Journalismus gewechselt zwischenzeitlich, hat die Winterthurer AZ aufgebaut, hat für verschiedene Musikclubs PR gemacht, ist dann für den Tagesanzeiger tätig gewesen, 4 Jahre als Winterthur-Redakteur, hat aber irgendwann gemerkt, Journalismus, das ist eigentlich nicht so spannend und hat dann wieder einen Berufswechsel angestrebt. Das war ein Berufswechsel, der ein bisschen speziell war. Es war die Zeit, wo der FCW ziemliche Krise erlebt hat, 2002, 2003. Und Andreas Mösli hat entschieden, dass er dem Club helfen will und hat dann eigentlich ein Jahr lang ehrenamtlich für den FCW geschafft, unter anderem die Libero-Bar aufgebaut. Und er hat sich da ziemlich ins Zeug geschmissen mit dem Resultat, dass man gefunden hat, der Mann ist gut, den stellen wir an. Und dann ist er Geschäftsführer geworden. 2003 Geschäftsführer geworden von dem Club und nebendran immer noch als Musiker tätig. Das kann man vielleicht noch sagen, als Gitarrist, zusammen mit seiner Frau, der Helena Rüdisüli, Band, die heisst Catbird. Er hat einen Sohn und lebt in Töss. Und ist 50.
Das hättest du jetzt nicht müssen.
Dann haben wir einen ganz jungen Mann da, der eben für das Fußballalter schon sehr alt ist, oder, Toni? Er ist nämlich bald 35. Für uns ist das ja jung, aber für einen Fußballer ist es eben alt. Dani Gigax ist ursprünglich, er ist übrigens nicht Zürcher, man meint immer, er sei Zürcher, er ist eben nicht Zürcher, er ist Aargauer. Aber er hat mit 18 eben zum FCZ gewechselt und wird darum auch als Zürcher wahrgenommen.
Mit 17? Mit 16, aber...
eigentlich mit 16, man liest immer 18, da hat es Geschichtsklitterung gegeben.
Man liest auch, dass ich in Zürich geboren bin, aber das stimmt nicht.
Gut, man liest viel, das ist natürlich so. Auf jeden Fall beim FCZ nachher eigentlich gross geworden, kann man sagen. Dort irgendwie die schönen Jahre gehabt. Eigentlich gar nicht so lange beim FCZ gewesen, trotzdem redet man von einer FCZ-Legende. Am Schluss die beste Zeit sicher dann so 2003, 2004 und nachher der Wechsel ins Ausland. Zuerst zum OSC Lille, nachher zum Metz und dann auch in der Bundesliga, erste Bundesliga, zweite, kommen wir noch darauf zu sprechen, beim ersten FC Nürnberg. Jetzt, nachher ist er zurückgekommen 2010 in die Schweiz, hat verschiedene Klubs in der Schweiz dann unterstützt. Zuerst war das der FC Luzern, die längste Zeit. Der FC Luzern war eigentlich so die Zeit, in der du nochmals sehr präsent warst in der Super League. Auch dann der FC Aarau noch. Und nachher dann ein interessanter Wechsel. Nachher noch in der Challenge League gespielt bei Le Mans. Das war die letzte Station als Profifußballer. Jetzt steht er eben an dem Wendepunkt vom Weg in ein neues Leben quasi. Du hast mir am Telefon gesagt, ja, ich habe noch nie richtig geschafft, oder? Bin 35 und jetzt muss ich anfangen zu arbeiten.
Das sagen die anderen immer.
Einerseits jetzt bei Zug 94 als Spieler wieder tätig, noch in der ersten Liga, aber auch als Stürmertrainer und als U13-Trainer. Er ist Experte bei Teleclub, macht daneben aber auch wieder vermehrt, glaube ich, auch die DJ-Tätigkeit. Das ist etwas, was er immer gemacht hat. Er hat auch als Fußballer immer als DJ geschafft, im Techno-Bereich vor allem. Beklagt ein bisschen, dass Techno nicht mehr so gefragt ist, leider. Gell? Ist ja so.
Ja, das ist schon so. Also vor allem in der Schweiz, ja.
Gut. Wir reden sicher auch über den Wechsel ins normale Berufsleben. Ich werde jetzt aber zuerst eigentlich einsteigen mit der EM. Die EM läuft schon eine Weile. Das ist omnipräsent, Fußball ist omnipräsent. Verstehen ihr eigentlich die Leute, die sich nicht interessieren für Fußball? Toni?
Ja, sicher, ja. Ich meine, ich interessiere mich auch nicht für alles nebendran. Aber klar, es ist immer schön, wenn man die vielen Leute zusammen sieht, wie sie zusammen feiern, zusammen etwas trinken und philosophieren. Es bringt Menschen zusammen, also nicht nur Fußball, allgemein wichtige Themen und das finde ich schön.
Andreas, Verständnis für Fußballabstinente?
Ja, sicher. Ich meine, Geschmäcker sind verschieden, auch im Fußball. Also ich meine, das Spiel heute Abend interessiert mich jetzt eigentlich auch nicht so wahnsinnig wie andere Spiele.
Das ist natürlich keine gute Werbung für euch, zum da bleiben.
Nein, ich sage, Geschmäcker sind verschieden und ich habe null Probleme mit Leuten, die nicht auf Fußball stehen. Also,
die EM ist jetzt aber doch schon vorgeschritten. Es kommen jetzt noch die Viertelsfinale. Ist das eine gute EM bis jetzt, Andreas?
Ich finde es eine überraschend gute EM. Also es war ja so am Anfang so eine Frage gewesen, ja, man hat das Feld vergrößert, bringt es das? Viele Leute haben das Gefühl gehabt, die Qualität sinkt, es wird ein bisschen beliebig. Aber ich muss sagen, die Mannschaften, die jetzt so die sogenannten Kleinen sind, die schlagen sich ja extrem gut. Also sagen nichts, das wissen die alle ja. Das ist erfreulich, wie da zum Teil auch gespielt wird. Und zum Teil hat man dann Favoriten, die stücheln. Und das ist ja auch, finde ich, spannend am Fußball, dass man eigentlich nicht weiss, egal wie viel Geld im Einsatz ist, wie es am Schluss ausgeht. Und die EM zeigt eigentlich, dass es auf höherem Niveau so ist.
Ein wunderschönes Beispiel Island, oder? Dani, Island, hättest du das gedacht? Island knallt England raus?
Ja, das war natürlich klar eine Überraschung, aber das kommt nicht von ungefähr. Die U21 von Island hat irgendwie vor ein paar Jahren, vor 4-5 Jahren, sind sie ins Halbfinale gekommen von der U21 EM und da hat man dort schon gedacht, Island, Island. Und jetzt, ich meine, auch wenn sie in der Gruppe Holland raushaut und sich dort ganz klar in der Gruppe qualifiziert, ja, der hat natürlich schon etwas an der EM verloren, finde ich. Und bis jetzt machen sie es überragend. Und das letzte Sieg gegen England, der war nicht gestohlen.
Aber eben so überlegt, warum ist der Sport schon populär? Ist es dann das, dass das immer noch möglich ist? Ist es unter anderem das, dass so eine Mannschaft, ich meine 332'000 Einwohner auf diesen Inseln und die haben so eine riesen Nationalmannschaft. Ist das ein Teil von der Faszination vom Fußball?
Ja, das ist sicher ein Teil. Man sieht ja gerade bei Mannschaftssportarten, dass Handball, Eishockey, da sind so Überraschungen viel weniger möglich. Und das hat natürlich unter anderem auch mit der Art vom Sport zu tun. Das hat aber auch, das hat mit dem System zu tun. Wie spielt man so einen Sport? Und der Fußball anscheinend hat am meisten verschiedene Komponenten in sich. Also Handball ist mehr ein Sport, wo du entweder offensiv oder defensiv spielst. Du hast viel weniger ein Mittelfeldgeplänkel. Eishockey ist auch eine ganz andere Art und ist natürlich dann rein wettertechnisch weniger möglich. Das ist natürlich auch im Fußball. Ich meine, was machen die kleinen Kinder als erstes? Du haust irgendwo einen Gegenstand an und fängst an zu shooten. Und die anderen Sportarten kommen eigentlich erst später. Und ich denke, es hat so viele Komponenten, die den Fußball dann so populär machen. Aber es ist natürlich ab einem gewissen Punkt, und da muss man auch ehrlich sein, irgendwann gibt es eine Dynamik von den Medien, von der Vermehrung vom Ganzen. Und wenn man jetzt gerade jetzt die EM nimmt, in den 70er Jahren, noch früher, also die EM gibt es ja noch gar nicht so lange, und so die Jungen haben immer das Gefühl, ja, Fußball ist schon immer so gewesen, volle Stadien, weiss nicht was und so. Aber wenn man gerade so die EM in den 60er, 70er Jahren anschaut, da sind die Stadien zum Teil leer gewesen. Das hat nicht so viele Leute interessiert wie heute. Das ist auch dann eine Sache von der Vermehrung gewesen. Und dann irgendwann kommst du natürlich eine Dynamik rüber, wo dich dann eh abhebt von der anderen Sportarten. Und das ist ja genau das Problem, dass die anderen jetzt auch in der Schweiz, Handball, Eishockey noch weniger, weil es so ein bisschen lokal noch verankert ist, aber Handball zum Beispiel hat Mühe.
Warum hast du Fußball ausgewählt damals? Oder? Ich meine, das ist dann irgendwann mal ein Entscheid, vor allem wenn man dann auch in Profisport will. Warum ist es dann gerade Fußball gewesen bei dir, Daniel Gigax?
Gut, ich denke, es gibt viele, die im Profisport wollen, aber es braucht auch sehr, sehr viel Glück dazu. Ich bin zum Fußball gekommen, mein Vater hat geshootet, mein Grossvater hat geshootet und dann bist du natürlich automatisch auf den Fußballplatz mitgenommen worden. Und seit ich denken kann, habe ich immer Fußball gespielt. Die Eltern sind zum Match schauen und ich war draußen am Stadion und habe dort ein Match gemacht mit meinen Kollegen. Und für mich war es eigentlich immer klar gewesen, dass ich dann später irgendwann mal den Wunsch habe, vielleicht dann Fußball zu spielen. Dass es dann halt bis ganz zu verlangt, das habe ich mir erträumt, aber ja, es war einfach wichtig für mich. Ich meine, ich habe sehr, sehr viele Freunde durch das gewonnen und pflege heute immer noch Kontakt mit denen und das ist das Schöne daran.
Über deine Karriere reden wir gerade. Ich könnte noch mal schnell zur EM zurückkommen und noch kurz über die Schweiz reden. Oder? Die hätten jetzt heute eigentlich ein Viertelsfinal können spielen gegen Portugal. Da wäre wahrscheinlich ziemlich viel möglich gewesen. Oder? Wieso lange es nie über das Achtelsfinale raus? Dani, du hast noch gespielt vor 2 Jahren. Du kennst die Leute auch. Ein Liechtensteiner, ein Berami, ein Fernandes, das waren Teamkollegen von dir. Warum kommt die Mannschaft nicht weiter?
Gut, ich wollte jetzt noch Floskel, aber ich wollte jetzt nicht sagen, früher war alles anders gewesen. Ich meine, früher haben wir noch ein andere Kaliber in der Gruppe gehabt als die Schweiz jetzt. Es ist, denke ich, noch nie so einfach gewesen, sich für eine EM zu qualifizieren. Es ist noch nie so einfach gewesen, sich für ein Achtelfinale zu qualifizieren. Ich wollte jetzt die Erfolge, die sie jetzt gehabt haben, in der Gruppe nicht schmälern, aber schlussendlich, wenn du dann gegen Polen spielst und sie haben sie auch gut gespielt, aber wenn du gegen Polen spielst und du die Ansprüche hast, die Spieler heutzutage haben, weil sie halt auch in diesen grossen Clubs spielen und das auch gegen aussen oft kommunizieren, dann musst du halt einfach gegen Polen gehen und wenn es nicht lange, dann hast du halt auch nichts verloren im Viertelfinale.
Trotzdem, schnell die Nachfrage, früher war alles anders gewesen. Das erzähl ich ein bisschen. Was ist denn anders gewesen früher?
Ja, gut, ich meine, 2004 in Portugal haben wir Kroatien, England und Frankreich in der Gruppe gehabt. Und dort kommen zwei Mannschaften weiter. Und ich meine, dort sind wir die kleine Schweiz gewesen, oder? Und es hat nicht viel zu holen gegeben. Und an der Heim-EM haben wir Türkei, Portugal und Tschechien gehabt. Ja, es sind halt alles alles gute Gegner gewesen, oder? Und ich meine, mit der Voraussetzung, dass sich dann halt wirklich 3 qualifizieren können, das ist jetzt ein neuer Modus. Und aber es hat eben wahrscheinlich auch den Mannschaften die Chance gegeben, die sonst halt vielleicht die Möglichkeit nicht haben, um in die K.O.-Spiele reinzukommen, auch dort reinzukommen. Und schlussendlich sie haben sie das Ziel gehabt, Viertelfinale, und haben es nicht erreicht.
Sind einfach unsere Erwartungen zu hoch, Andi Mösli, an die Mannschaft oder an die jetzige Nationalmannschaft?
Ja, auch, aber nicht nur. Ich meine, es ist natürlich auch so ein bisschen ein gegenseitiges Hochschaukeln, oder? Also ich vertrete auch nach wie vor die Meinung, die Schweiz muss eigentlich froh sein bei jedem internationalen Turnier, wo man könnte mitmachen. Also es ist, wir sind ein kleines Land. Der Fußball hat nicht so einen Stellenwert wie in Deutschland oder anderen Ländern. Und die Leistung, die die Schweiz eigentlich bringt, das ist, eigentlich, das ist wirklich ein höchstes Niveau. Und das Problem ist halt auch, für kleine Länder irgendwo ist dann mal eine Grenze erreicht. Und die Stärke von der Schweiz ist ja nicht, im Moment jetzt nicht die, dass man mal Europameister wird oder so. Also wie Dänen dort mal geworden sind, völlig überraschend. Unsere Stärke ist eigentlich im Moment, dass wir eine Konstanz haben, dass wir praktisch an jedem internationalen Turnier dabei sind. Und das hat auch mit der guten Nachwuchsarbeit zu tun natürlich. Und das darf man nicht vergessen. Das ist eine extrem gute Leistung, die die Schweiz da bringt. Und klar, wenn man dann natürlich mal an der EM dabei ist, dann wird man an der gewinnen und man ist dann vielleicht mal in dem Achtelfinale und träumt davon, weiterzukommen. Und ich habe mich auch geärgert, dass sie gegen Polen verloren haben. Aber dort, vielleicht hätte man müssen gegen England spielen, dann hätte man es vielleicht mal geschafft. Aber
ich meine, klar, du bist Parteiist, Dani, aber trotzdem, wenn du jetzt das vergleichst, die Nationalmannschaft jetzt im Vergleich zu deiner Zeit, bis 2008 bist du in der Nazi gewesen, ist die wirklich besser, die Nazi heute?
Die Frage ist mir schon ein paar Mal gestellt worden. Ich finde nicht. Weil, also
du fehlst.
Ja, nein, jetzt nicht auf mich bezogen. Nein, aber wir haben auch dazu mal extrem hohe Qualität gehabt. Im Laufe der Zeit sind immer mehr ins Ausland gegangen, gut shooten. Ich denke, das spricht auch für Qualität, eben von dem kleinen Land. Und ja, aber ich denke jetzt auch, die Generation jetzt, das ist halt auch so, viele sind U17 Weltmeister geworden, oder? Und haben ein anderes Auftreten auch gegen aussen. Normalerweise sind wir Schweizer ja innerlich bescheiden und sagen, ja, wir sind froh, dass wir jetzt da sind. Jetzt schauen wir mal von Match zu Match. Und ich habe doch in ein paar Heftchen auch gelesen, dass Ziel ist Viertelfinale, Halbfinale. Wir sind jetzt unter den 20 besten Ländern in Europa. Ja, und wie gesagt, das nimmt dann auch die Öffentlichkeit dann halt auch wahr. Und dann denke ich, steigen dann automatisch dann auch die Erwartungen, oder?
Das ist das, was ich meine mit dem Gegenseitig, oder? Mich hat das auch ein bisschen genervt, der Schaka, im Interview nach dem Spiel gegen Frankreich, wo man gut gespielt hat, aber man kann auch sagen, die Franzosen haben vielleicht nicht ganz so gut gespielt, wie sie hätten können, dass der Schaka dann einfach sagt, ja, jetzt können wir da mit der Weltspitze mitheben und so. Das ist dann gerade so das, was ich finde, hey, bist doch einfach ruhig. Bereite dich aufs nächste Spiel vor und entweder gewinnen wir oder nicht. Aber irgendwie schon wieder davon reden, dass man eigentlich irgendwie da ganz oben ist.
Ja. Fußballpsyche hineingeht. Ich meine, ausgerechnet der jetzt angesprochene Spieler hat ja dann nachher ziemlich verheerend verschossen, oder? Hat das einen Zusammenhang für dich? Dass das einfach irgendwie so kann sein, irgendwie, wir sind weiter, oder? Wir sind weiter. Und dann passiert das. Oder ist das, ich meine, da ist viel geschrieben und philosophiert über Penalty. Du hast da auch deine Erlebnisse. Aber warum verschießt gerade der Spieler, der, ich sage es jetzt salopp, die grösste Klappe gehabt hat? Die letzten Wochen. Ich meine, er hat überragend gespielt, muss man auch sagen, oder?
Sonst. Ja, er hat ein super Turnier gespielt, ja. Und ich denke, das ist ja nicht einfach nach so einer Unterschrift bei so einem Club für so viel Geld, oder? Und wahrscheinlich jeder das einem überschwänglich mit der Weltspitze wahrscheinlich auch wegen dem gesagt, weil er ein gutes Selbstvertrauen jetzt dann halt hat, oder? Gut, das ist ja normal, wenn du so eine Unterschrift machst, oder? Nein, aber ich denke, das ist Zufall gewesen. Penalty ist eine Lotterie und es spielt sich sehr, sehr vieles im Kopf ab und glaub mir, der Weg von der Mittellinie bis zur Führung ist extrem lang und du machst extrem viele Gedanken und dann vor allem an so einem Turnier und du weißt, vorher haben alle getroffen, aber er hat, ja, das ist ein Millimeterentscheid und es kann jeder treffen, wie wir schon bis jetzt gesehen haben, eben grosse Spieler.
In guter Gesellschaft insofern, oder? Könnte man sagen. Ja. Wer wird Europameister, Andreas?
Das ist eine Frage. Das Problem ist, wir haben ja jetzt ein paar Finals schon in diesen Vorrunden, respektive in diesen K.O.-Runden. Am Anfang des Turniers war für mich klar, dass Deutschland. Als ich die Italiener gesehen habe, ich mir sagen, Italiener könnten es auch arbeiten. Und die spielen natürlich jetzt gegeneinander. Also ich sage, einer von diesen beiden wird Europameister.
Was sagst du, Island?
Ich glaube, bis ganz so verlangen es dann doch nicht. Also, nein, müssen realistisch bleiben, wenn Frankreich, die haben ein immenses Kader, wenn die das können abrufen, dann werden die Isländer nicht viel Chancen haben. Aber ich bin auch in seiner Meinung, Italien hat irgendwie in der Vorbereitung, wenn ich das darf sagen, einen riesen Scheiß zusammen geshootet. Irgendwie die Presse gesagt, wir haben die schlechteste Nationalmannschaft seit irgendwie 20 Jahren. Und dann legen sie so einen furiosen Start gegen Belgien an und das war schon sehr eindrücklich gewesen. Und wenn man so von allen Nationalmannschaften sieht, gegen wer das so gespielt haben, hat bis jetzt Italien das härteste Problem gehabt und hat das bravourös gemeistert. Und wenn sie jetzt die Deutschen würden schlagen, kann ich mir gut vorstellen, dass das zum Titel lang. Aber eben wie gesagt, Deutschland. Deutschland ist Deutschland und die haben da auch ein extremes Potenzial natürlich.
Bei Italien ist eigentlich immer der grosse Vorteil für sie, wenn sie von der ganzen Welt zusammengestaucht werden, wie schlecht das sind und so. So wir gegen den Rest der Welt, dann sind sie eigentlich immer am besten. Und das ist jetzt wieder der Fall gewesen, wie du auch sagst. Und von dort her glaube ich schon, die sind schon ein heißer Kandidat.
Okay, ich möchte eher ein bisschen verlassen und ein bisschen in andere Themen rein, deine Karriere, Toni, mal ein bisschen anschauen. Der Bezug zur EM ist, dass du eben zwei EMs gespielt hast. Die erste war 2004 in Portugal und dann auch 2008 und dann bist du auch an der WM gewesen. Allerdings muss man sagen, 2004 hast du wirklich immer gespielt. In den beiden anderen Turnieren hast du nur kürzere Einsätze gehabt. Sieg gegen Portugal war dort drin gewesen. Das war bei der EM 2008 gewesen, oder? Also das ist ein, kann man sagen, da hat man einen grossen geschlagen, oder? Wie war das gewesen damals?
Ja, das kann man eigentlich schon sagen. Dort haben wir gut, jetzt sind wir nachher ausgeschieden. Für mich ist eigentlich das Spiel an der WM 2006 gegen Frankreich fast eigentlich ist mir eigentlich fast ein bisschen mehr eingefahren, weil die haben dort Spieler auf dem Platz gehabt, wo man normalerweise irgendwie nur vom Fernsehen kennt. Und dann dort gegen die zu spielen und dort hatten wir um eins Horio dann sie auch geschlagen. Es sind dann Gruppensieger geworden dann an der Weltmeisterschaft und ja, das sind so die ganzen Sachen, die man mitnimmt, oder?
Da gibt es ja auch noch eine schöne Geschichte. Vor der WM hast du gegen den Gianluigi Buffon ein Goal geschossen, oder? Ist das speziell, gegen den ein Goal zu schiessen? Oder ist das einfach, ja, das ist jetzt einfach im Goal gestanden? Buffon, ein ganz grosser, oder?
Nein, klar, weil wir immer ein bisschen darauf angesprochen. Ich meine, das ist vor der Weltmeisterschaft und dann kommt man in die Situation, dass man kann abdrucken kann und dann drückt man ab und der Goal ist halt nicht angekommen. Und ja, es ist halt von einem Goal gestanden und das macht es natürlich auch noch natürlich spezieller. Und dass nachher Weltmeister wurde, sind natürlich umso mehr, oder? Und zu dem Zeitpunkt ist es einfach ein Goal, aber wenn man jetzt nach all diesen Jahren zurückschaut, dann ist es doch ein schönes Souvenir, Mann.
Was würdest du sagen, ist also, wenn wir jetzt nur mal die Nationalmannschaftseinsätze anschauen, 35 Länderspiele hast du gemacht. Du bist übrigens ja, hat man immer gelesen, der Lieblingsspieler von der Alice Kuhn gewesen, von der Frau von Köbi Kuhn, oder? Da kannst du vielleicht auch noch etwas dazu sagen. Wie ist es eigentlich so dazu gekommen?
Ja, das habe ich. Ich habe sie schon ein, zwei Mal gesehen, aber es ist nicht so gewesen, dass ich dort einmal ein- und ausgelaufen bin bei denen daheim. Nein, ich kann mir das nur so erklären. Ich habe das einmal irgendwo mal gelesen, dass ich sie vielleicht auch ein bisschen an Köbi erinnert habe, wie er vielleicht war, als er ein bisschen jünger war. Und dann ja, braucht es halt recht wenig. Und dann ist man einfach so, wie man ist. Und, ja.
Was war dein so ein bisschen Highlight in der Nationalmannschaft? Was würdest du sagen?
Also natürlich, klar. Die grossen Turniere natürlich, das ist immer so ein langer Prozess. Man ist lange im Trainingslager und kommt im Vorfeld immer alles mit über und dann geht man an das Turnier und man sucht alles auf und es ist wirklich sehr, sehr eindrücklich. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach wirklich eine schöne Zeit gewesen mit Spielern, die ich schon von den Junioren-Nationalmannschaften her gekannt habe und mit denen dann dort in dieser Nationalmannschaft spielen, das ist doch schon etwas Schönes. Und schön war auch der Zusammenhalt, den wir damals hatten in der Nationalmannschaft. Wir sind manchmal wirklich das 12., das 15., das 17. im Zimmer gehockt und haben alles Mögliche gemacht, gejassen, Fernsehen geschaut, Videospiele gespielt oder irgendwie auch nur auf dem Balkon diskutiert. Und das war eigentlich schön gewesen.
Du schilderst das jetzt so positiv. Man hat ja mal auch so gesagt, ja, da gibt es einen Graben zwischen den Welschen und den Deutschschweizer, oder? Vogel hast du auch noch erlebt, oder? Ist das gar nicht so gewesen? Ist das alles von den Medien aufgebauscht worden?
Nein, das ist schon so gewesen. Aber ich meine, das ist ja auch normal irgendwie, dass du dich mit den Leuten abgibst, die du auch von früher her kennst. Und ja, beim Essen sind wir schon immer alle zusammen gehockt, aber das ist normal, dass dann du mit den Deutschschweizern zusammenhockst, weil du halt einfach die schon länger kennst und dich halt auch immer mehr mit denen abgehörst.
Du bist mit 23 ins Ausland gewechselt nachher, oder? Wenn ja. Wir jetzt mal so ein bisschen anschauen, was clubmäßig passiert ist. In heutigen Verhältnissen würde man sagen, das ist relativ spät. Heute gehen sie sehr jung, oder? Das ist ein grosses Thema. Viele gehen zu früh. Wie war das für dich damals gewesen, oder? Irgendwie hast du dort 2-3 Saison gespielt, gute Saison gespielt beim FCZ. Und danach, nehme ich an, hast du verschiedene Angebote gehabt. Und dann mit 23 der Schritt ins Ausland. Warum zu dem Zeitpunkt? Das war Favre, dein, ist ja dein Trainer gewesen. Lucien Favre war genau. Dein Trainer damals.
Weißt, früher war es noch etwas anders gewesen, oder? Früher, ja, ich komme immer mit dem Scheissatz, aber es ist wirklich so. Nein, Beispiel, wo ich mit 17, ich bin knapp 17 gewesen, habe ich die erste Match in der ersten Mannschaft gemacht und dann haben irgendwie alle wahrscheinlich gedacht, was ist denn das für einen, oder? Weil früher hast du die Spieler unter 20 irgendwie an 2 Finger können abziehen pro Mannschaft, abzählen pro Mannschaft. Und von dem her bin ich froh gewesen, dass ich dazu mal zu dieser Zeit die Erfahrungen schon so früh können dürfen machen in der ersten Mannschaft. Und ich habe mir immer auch so ein bisschen so Ziel gesetzt in meiner Karriere, die ich erreichen wollte. Also ich weiß zum Beispiel nie irgendwie, ich habe immer zuerst Nationalspieler werden und dann den Schritt ins Ausland machen. Und zum damaligen Zeitpunkt hat es einfach genau gepasst. Ich konnte mich mit einem Titel verabschieden vom FCZ und das war dazu mal ja auch nicht so oft der Fall gewesen.
Sieger, oder?
Genau. Ja. Und für mich hat es gepasst und ja, es ist, wie das dann nachher rauskommt, ist man im Nachhinein natürlich immer schlauer. Aber zu dem Zeitpunkt ist es wirklich gut gewesen für mich.
Der Favre hat dich, glaube ich, bestärkt in deinem Entscheid, oder? Was hat er dir gesagt, was dort um den Wechsel gegangen ist?
Ja, also es haben eigentlich viele nicht verstanden, wieso dass ich auf Frankreich wechsle. Als Deutschschweizer, weil bist du halt schon recht Bundesliga-lastig halt immer. Und dazu mal sagst du ja, ich gehe auf Frankreich. Haben schon die Leute haben zuerst ein bisschen komisch gelost. Und er ist natürlich ein Welscher, oder? Und hat die französische Liga aus dem FF gekannt und gesagt, wenn du dort hingehst, das wird dir enorm viel bringen. Ich bin jetzt ja auch nicht gerade irgendwie einer mit einer enormen Postur. Und ich habe dort doch sehr, sehr viel dazugelernt im physischen Bereich. Und es wird oft immer eine unterschätzte Liga, aber ich finde sie nach wie vor, ich schaue sie sehr gerne. Du findest praktisch keinen jungen Spieler, der technisch nicht sehr, sehr versiert ist dort. Und es ist eine sehr, sehr interessante Liga. Es
sind ja verschiedene Schweizer Spieler, die dort eigentlich ihre Auslandkarriere lanciert haben. Auch ein Stefan Lichtsteiner zum Beispiel, ist ja zuerst zu Lille, oder? Ist
das ja, Alex Frey.
Alex Frey.
Davide Gimento, Alain Rocha, ja, ich kann jetzt nicht alle aufzählen, aber wir sind zu einem Zeitpunkt dort in der Nationalmannschaft sind wir am meisten Spieler gewesen, die in Frankreich gespielt haben. Also vor allem Söldner, die in der Nationalmannschaft waren, sind am meisten in Frankreich gewesen. Und ja, ich denke, wie du siehst, auch mit anderen Spielern, das hat einen guten, dass sie dort geshootet haben.
Nachher bist du dann auch gewechselt innerhalb von Frankreich zum FC Metz. Das war dann mal zweite Liga gewesen. Dann sind wir auch wieder aufgestiegen. Dort hast du eigentlich im Ausland mal, dort hast du eine Saison gehabt, musst du schnell anschauen. Da hast du in 34 Spielen 15 Goal geschossen, oder? Also da kann man sagen, das ist eigentlich deine, mindestens was Goal betrifft, deine beste Saison im Ausland gewesen. Ist es so?
Das ist es so, ja. Ich meine, du musst dir vorstellen, ich bin zu Lille gegangen und die haben sich dort für die Champions League qualifiziert gehabt und das ist ein grosser Club gewesen, mega professionell und am Anfang ist es gut gewesen, aber dann ist es ein bisschen stocken geraten und ich wollte unbedingt den Platz in der Nationalmannschaft behalten. Dann ist die Möglichkeit gekommen, in die zweite Liga zum Spitzenreiter damals, zum FC Metz zu wechseln und ja, es gibt wahrscheinlich viele Spieler, die sich schade gewesen wären, aber ich habe irgendwie gedacht, ja, ich bin mir das dort genau anschauen, die Ortschaft und so, es war ein kleines, herziges Städtchen gewesen. Also Städtli, ja, es hat schon über 200'000 Einwohner, aber ja, es war einfach viel kleiner gewesen. Es hat mir gepasst, es hat einen gewissen Flair gehabt und ich habe mich wohl gefühlt, auch von Anfang an. Und ja, das ist wirklich eine mega schöne Zeit gewesen dort, ja.
Wie wichtig sind denn so Aspekte, oder? Eben, du sagst jetzt Metz, oder? Und da kommt dann in den Sinn der Sherdan Shaqiri, der da auf Stoke geht, ist jetzt nicht gerade eine Stadt, wo man unbedingt leben will, oder? Wie wichtig sind so atmosphärische Themen bei Wechsel, internationalen Wechsel? Nachher ist Nürnberg gekommen, oder? Wie eine völlig andere Stadt. Ist das etwas, wo man wirklich drauf schaut, oder wo du drauf geschaut hast?
Also Nürnberg ist natürlich extrem geschichtsträchtig, aber da ist dann ein bisschen schwarze Seite auch dort in Nürnberg. Aber wie gesagt, es ist halt wirklich so, dass ich mich immer vorher informiere. Ich bin dort angereist und so und habe mir das Ganze ein bisschen angeschaut, bevor ich mich dann entschieden habe. Das habe ich einfach gebraucht. Ich denke, dass jeder Mensch oder Spieler ist da anders. Ich meine, über den Shaqiri müssen wir nicht reden. Also wenn du dort irgendwie 6 Kisten kannst verdienen, dann ist es eigentlich scheißegal, ob es den ganzen Tag schifft oder nicht. Wahrscheinlich für ihn. Ja, ich weiß nicht, aber...
Das
ist jeder halt anders.
Du hast jetzt Geld angesprochen, oder? Was hast du denn bei Lille verdient? Kannst du das sagen? Was hast du damals verdient? Du hast mir am Telefon gesagt, ja, die Gehälter sind natürlich völlig in anderen Dimensionen gewesen, das können wir überhaupt nicht vergleichen mit heute. Was hast du denn verdient bei Lille? Kannst du das sagen?
Weniger als die heutzutage. Nein, ich meine, es ist immer so. Wenn du jemanden triffst, der irgendwie 20 Jahre vor mir geshootet hat, dann sagst du, ja, ihr verdient so viel Geld und wir früher, wir haben nicht so viel Geld verdient und jetzt heute verdient es irgendwie noch mehr und ja, ich konnte super leben, ist klar, nimmt man natürlich gern, aber ja, natürlich ist es nicht so viel, wie die Spieler heutzutage verdienen.
Also wir hören keine Zahl von dir in dem Fall, ich kann es noch lange versuchen.
Ist überhaupt nicht
relevant. Nürnberg war dann auch wieder eine interessante Phase gewesen, weil du in der zweiten Bundesliga dann auch gespielt hast, aber dann auch wieder aufgestiegen bist. Also du hast wirklich ja, das Auf- und Absteigen hast du immer wieder erlebt. Ist das eine Erfahrung, wo du sagst, die ist für dich das ist eine wertvolle Erfahrung? Auch das Auf- und Abgehen quasi, oder? Das ist ja nicht nur jetzt das Glamourhafte im Fußball, absteigen, aufsteigen schon, aber absteigen nicht. Oder? Wie rückst du das im Rückblick an? Du bist ja dann immerhin auch noch in der Challenge League ganz am Schluss gewesen, oder? Bei Le Mans, jetzt die letzte Saison. Oder? Ja. Auch ein B-Club, oder?
Ja, ich finde es spannend, einfach die verschiedenen Ligen auch zu sehen. Ich meine, dazu mal bin ich beim Metz und ich hatte die zweite Liga schon kennengelernt in Frankreich und dann ist das Interesse von Nürnberg und ich meine, Nürnberg ist ein riesiger Traditionsclub und wo es geheißen hat, dass die halt einfach in die zwei Bundesliga absteigen, finde ich, habe ich das nicht so schlimm gefunden, weil Deutschland ist Deutschland und dort sind in der zweiten Bundesliga die Stadien auch voll. Ich meine, wir haben bei Nürnberg einen Zuschauerschnitt von irgendwie knapp 40'000 gehabt in der zweiten Bundesliga. Das ist auch nicht so schlecht und dort hast du irgendwie 3 Stunden von Nürnberg weg ein Freundschaftsspiel spielen. Jetzt irgendwie sind die dort angebildet. Das war schon nochmal etwas anderes gewesen, auch vom ganzen Drumherum vom Fußball dort in Deutschland. Aber klar, wenn du dann einmal aufgestiegen bist, dann war es auch mal ein einziges Fest gewesen. Und aber ich habe auf deine Frage zurückzukommen. Es war cool gewesen, die verschiedenen Facetten von diesen verschiedenen Ländern, von diesen verschiedenen Ligen zu sehen.
Andreas, wie hast du Karriere verfolgt von Dani Gygax? Du bist ja dort, ja, man kann sagen, wo er ins Ausland ist, bist du die erste Jahr Geschäftsführer gewesen beim FCB und hast ja das auch verfolgt, oder? Wie schätzt du das ein, was der Dani da erreicht hat?
Ja, du vergisst natürlich die wichtigste Station von Dani. Dort bin ich noch in der Bierkurve gestanden und habe tüchtig Bier getrunken und gesungen und gerufen. Er war beim FC Winterthur gewesen, dort, ausgelehnt gewesen, glaube ich.
Ja, genau.
War auch ausgelehnt.
Im FCZ.
FCZ, genau. Weil er ist ja ein Zürcher, oder? Nein, er ist mir dort schon aufgefallen. Er hat mir extrem gut gefallen. Ich habe auch gefunden, er ist ein Charakterspieler, obwohl er dort ja eigentlich noch viel jünger war als jetzt. Aber er hat mir dort schon gefallen. Und ich habe natürlich seine Karriere natürlich jetzt nicht im Detail verfolgt. Aber es ist klar, die Stationen, die er gespielt hat und Nazi und so, das ist klar, dass man so einen Spieler, das kommt man mit über. Und weil er eben mal bei Winterthur war, habe ich ihn schon ein bisschen mehr verfolgt wie andere. Und ich habe also eine interessante Karriere gefunden, obwohl ich jetzt also als Außenstehender nicht jeden Schritt so kann nachvollziehen konnte. Aber ich meine, so wie der Dani das erzählt und auch so, wie ich ihn einschätze vom Charakter her, er ist ein Charakterspieler. Und ich glaube, er macht nicht, es wundert mich nicht, dass er nicht die gleiche Karriere wie ein Shaqiri macht. Dass er andere Kriterien zum Teil hat, wo er gerne spielen will und was er machen will in seinem Leben. Und das so, finde ich natürlich eh viel interessanter als die stromlinienförmigen Spieler, wo heutzutage leider ja, viel zu viel halt wirklich dann mit dem Strom mitschwimmen. Ja.
Es gibt ja die Leute, die sagen, wenn der ein bisschen härter trainiert hätte, hätte er viel mehr angebracht, oder?
Ja, gut. Nein, ich meine, ich habe genau gleich trainiert wie die anderen auch, aber es ist schwer zu sagen, was das liegt. Aber klar, wenn man vielleicht ab und zu einen anderen Weg eingeschlagen hätte, vielleicht, das heisst, dass ich vielleicht, keine Ahnung, wenn ich vielleicht ein bisschen länger beim FCZ geblieben wäre, dann wäre ich wahrscheinlich auch noch Meister geworden. Dann wären vielleicht andere Clubs gekommen, wäre ich länger bei Lille geblieben, dann wären vielleicht auch andere Clubs gekommen, aber ja, wenn ich das dort schon gewusst hätte, dann...
Aber du bist zufrieden mit deiner Karriere, oder? Das hast du mir gesagt, dass du eigentlich findest, du hast trotzdem eine schöne Karriere gemacht.
Klar, wenn man dort oben will, dann will man so hoch rauf, wie es überhaupt noch mal geht, aber ich finde, ich habe nie vergessen, wo ich hergekommen bin, oder? Was ich für Träume hatte. Und die haben sich mehr als verwirklicht. Und ich bin dankbar, dass ich das alles erleben durfte, dass ich das alles live gesehen durfte. Nicht nur vom Fernsehen, sondern dass ich gegen die Leute und in diesen Stadien wirklich spielen durfte. Oder? Ich meine, dazumal, als ich da 20 war, ich bin dankbar gewesen, dass ich da sein durfte. Ich habe gerade den Terrace gemacht. Ich bin vom Bahnhof irgendwie in die Schütze gesäckelt, bin dort trainieren und wieder zurück. Ich meine, wenn du mir dazu mal gesagt hättest, dass ich dann mal die Schweizer Kreuz auf der Brust trage oder vielleicht mal Bundesliga spielen, dann hätte ich wahrscheinlich dann gesagt, ja, geht's noch. Und ich meine, ja, das ist mir bewusst und darum bin ich dankbar, dass ich das auch erleben durfte.
Du bist aber dann, und das gibt es wirklich nicht so häufig, auch nicht die Chance in der letzten Saison, zu Le Mans zu gehen, oder? Also du bist bei Luzern dann gewesen und zurückgekommen in die Schweiz, ich habe es gesagt, 4 Jahre, Aarau noch, die haben dann keinen neuen Vertrag mehr gegeben und dann ist Le Mans gekommen, oder? Und du bist zu Le Mans gegangen. Und warum hast du das gemacht? Warum hast du gesagt, Le Mans, das ist jetzt Challenge League, das mache ich jetzt. Das mache ich jetzt eine Saison, oder vielleicht sogar zwei. Hast du ja noch nicht gewusst, du.
Also nicht gewusst. Nein, ich habe, vielleicht weiß ich nicht, vielleicht will ich eine Challenge League, vielleicht will ich auch gegen Vinti noch spielen. Nein, aber weil ich die Challenge League vielleicht halt einfach auch noch erleben und das alles können aufsaugen. Und ich meine, das andere ist immer noch, ja, du gehst dann in einem welschen Club und redest dann die ganze Zeit Französisch und das darf man auch nicht vergessen, wenn man dann das Französisch wieder ein bisschen perfektionieren und wieder dort wieder eintauchen kann. Das ist, ja, das ist auch in der Zeit, als ich in Frankreich war, das ist eine Lebensschule und das ja, bezahlter französischer Unterricht, das ist ja auch nicht so schlecht.
Sehr schön. Reden wir ein bisschen über die Challenge League. Andreas Mösli, du bist in dieser Challenge League tätig als Geschäftsführer vom FC Winterthur. Es gibt Zitate von dir, zum Beispiel eins heisst, es gibt auch noch den anderen Fußball. Nicht alle Fußballer sind Multimillionäre. Und das ist etwas, wo dir, glaube ich, ein grosses Anliegen ist, zu zeigen, dass der Fußball, so wie man ihn präsentiert überkommt, medial eigentlich nur quasi die Speerspitze ist, sondern dass die grosse Mehrheit eigentlich so den Fußball pflegt oder eben auch zelebriert, wie das auf der Schütze passiert, oder?
Ja, das Zitat, ich glaube nicht, dass das in die Geschichte eingeht, das ist ein relativ banales Zitat, aber es stimmt natürlich. Das ist etwas, wo viele Leute, also wo mir einfach auffällt, dass viele Leute das irgendwie wie nicht so wahrhaben oder viele Leute, die nicht so wirklich mit dem Fußball zu tun haben, immer das Gefühl haben, ja, da Ronaldo und alle Fußballer sind Millionäre, dicke Kerle, sind strohdumm und weiss nicht was, einfach so die Klischees. Und ich meine, Fakt ist natürlich ganz ein anderer. Wenn man alle die Profiligen nimmt, die es in Europa gibt, dann ist, habe ich schon gelesen, mindestens die Hälfte davon lebt eigentlich Existenz, oder näher am Existenzminimum oder auch schon drunter. Das ist Fakt. Und wenn ich auch unsere Löhne sehe beim FC Winterthur, dann habe ich auch das Gefühl, dass da einer reich wird. Oder? Und, gut, mir ist es eigentlich noch nie so um den Glamour-Fußball gegangen, weil das, was ich als Fußballfan gerne habe, das ist das Ganze drumherum, das Kulturelle, die Faszination am Sport selber und halt ja, wirklich das, dass man näher dran kann sein, auch an den Spielern und dass man mit ganz vielen verschiedenen Leuten zu tun hat und so. Ja, und ich denke, das ist auch das, was wir da zu Winterthur können, auch den Leuten vermitteln. Es ist etwas Realistisches, es ist etwas Nahbares auch. Ja, und das, was man im Fernsehen, ich merke es auch, also früher habe ich die Champions League extrem regelmäßig geschaut, aber da war es wirklich etwas Besonderes gewesen, wenn Bayern gegen Manchester United gespielt hat. Und wenn ich jetzt heute sehe, irgendeine Gruppenphase oder so, die spielen ja ständig gegeneinander. Das ist einfach, es geht wirklich nur noch darum, wie kann man das noch mehr vermehren, dass man noch mehr Millionen rausholen kann. Und der Sport oder einfach der Grundgedanke vom Fußball, so das Gemeinsame und so weiter, das geht auch immer mehr verloren in dieser Art von Fußball. Das ist halt wirklich einfach pures Business. Und das ist für mich auch keine Sünde, wenn Spieler eigentlich irgendwie versuchen, viel Geld zu verdienen, weil eigentlich sind sie ja auch die, wo die Hauptdarsteller sind in diesem Sport. Die sollen auch das Geld bekommen. Aber ich finde es trotzdem, es ist sicher nicht eine gesunde Entwicklung, wenn man eigentlich Fußballfan in dem Sinn ist, oder?
Ganz kurz zu Dani und dann nochmal zurück. Oder? Nimm mich einfach gerade noch Wunder, wie du eigentlich das erlebt hast als Profifußballer auf absolutem Top-Niveau. Hat es dann auch so Situationen gegeben, wo du gefunden hast, es ist eigentlich ein grauenhaftes Business, mit dem will ich eigentlich gar nichts zu tun? Oder blendet man das aus und konzentriert sich einfach darum, dass möglichst viel erreicht?
Ja, es hat eine Situation gegeben. Es war nach der WM 2006 gewesen. Wenn ich halt bin, heiko vom Turnier, oder? Irgendwie, keine Ahnung, zu den Kollegen und wollte irgendwie in eine öffentliche Body. Und ja, ich weiß auch nicht, was ich mir dort überlegt habe, aber das ist dann ziemlich ausgeartet und es ist mir zu viel geworden. Ja, es sind so viele Leute plötzlich um uns herum gehockt und haben Fotos gemacht und drum und dran. Und ja, dann habe ich dann wirklich, irgendwie nach 20 Minuten bin ich dann wieder heim. Und ich finde, ich brauche das extrem, oder ich habe das extrem gebraucht neben dem Fußball. Ich habe mich gerne immer frei bewegt und habe mich in das gemacht, wo ich Lust drauf hatte. Und dort ist es mir wirklich mega eingefahren und habe gesagt, ey, was läuft eigentlich? Und darum bot ich die Spieler heutzutage eigentlich nicht, beneide ich die nicht wirklich, weil früher hast du irgendwie nach einer Niederlage irgendwie noch eins können go trinken irgendwie, oder hast noch irgendwie in einen Club können eins go trinken mit Kollegen. Und ich glaube, heutzutage kannst du das nicht mehr, weil irgendwie jedes Handy, jede Kamera und wirst ständig verfolgt. Und dann kommst du irgendwie noch, wenn du irgendwie für eine Boulevardplatte irgendwie noch einen Schnappschuss machst, kommst du irgendwie eine Kohle über. Also es ist richtig schlimm geworden. Und das war einfach die eine Situation gewesen dort, wo so ziemlich schreckhaft war.
Okay, zurück zum FC Winti. Du hast ja sehr viel unternommen die letzten Jahre, eben Fußballkultur zu zelebrieren. Ich sage es jetzt wirklich so, ihr habt unglaublich viel gemacht in dieser Schütze mit Ideen, Salo Erika, Sozialkarta, Sirupkurve für Kinder, sehr hohe Mitsprache von den Fans, das Credo, dass man die gegnerischen Fans nicht verhöhnt, alles Sachen, die eben nicht typisch sind für Fußball. Warum ist das dir so wichtig gewesen? Oder warum ist das einer von der wichtigen Pfeilern von deiner Arbeit beim FCW?
Ja gut, für mich ist das Fußballkultur und ich versuche irgendwie als Person so authentisch wie möglich durchs Leben zu gehen und ich werde mich eigentlich ja, mein Leben lang können am Morgen im Spiegel anschauen, ohne dass ich mich muss schämen für irgendetwas und darum versuche ich eigentlich die gewisse Authentizität auch zu leben. Und eben, für mich ist Fußball ist für mich einfach das Faszinierendste, was es gibt. Und ich finde, als Fußballverein hat man auch eine Chance und auch eine Verpflichtung, dass man ja, seine gesellschaftliche Verantwortung wahrnimmt. Weil ich meine, der Fußballplatz, das ist wirklich die Welt im Kleinformat. Man hat wirklich die Chance, das ist eine von den wenigen Chancen, die man hat, dass man an einem Ort eigentlich alle Menschen trifft. Die verschiedensten Kulturen, Religionen, dick, dünn, Frauen, Männer, Kinder, Schwarze, Weiße und so weiter, Linke, Rechte, die kommen alle dort hin, weil es irgendwie so eine gemeinsame Faszination hat. Und ich finde, dass es gibt im Leben eigentlich ja immer weniger so Orte, wo man irgendetwas Gemeinsames kann erleben. Meistens geht es immer darum, dass man irgendwie gegen den anderen ist, damit man selber noch ein bisschen besser dasteht. Und die Entwicklung finde ich grundsätzlich ja, bedenklich. Und ich finde wirklich als Fußballverein, also gerade jetzt auch was die Integration von ausländischen Kindern oder auch Fans und so weiter zu tun, was man da für Möglichkeiten hat, oder eben, dass man eigentlich wirklich kann über die Religionsgrenzen und so weiter aus zusammenarbeiten. Ich finde, das ist eine einmalige Chance und wir müssen die Chance packen. Weil wenn ich die Entwicklung in dieser Welt anschaue, dann ja, habe ich nicht das Gefühl, dass es noch wahnsinnig sonst grosse Möglichkeiten gibt, wo man das auf so eine spielerische Art eigentlich machen kann. Und ich finde, als Verein kann man auch gewisse Sachen steuern, oder? Ich finde es immer ein bisschen problematisch, wenn also das war vor allem früher noch so ein bisschen Tendenz von den Clubpräsidenten und so weiter. Ja, das sind nicht unsere Fans, das sind nicht unsere Fans. Klar sind es eure Fans, das ist einfach Fakt, das sind eure Fans und ihr müsst mit diesen Fans umgehen und ihr müsst auch etwas vorleben. Und ich denke, das ist uns bei Winterthur eigentlich nicht so schlecht gelungen. Wir hatten natürlich den Vorteil gehabt, dass wir den Verein relativ am Boden haben können übernehmen. Also man hat weder konkurrenzierende Gruppen gehabt, die auch haben wollen, den Verein übernehmen wollten, noch hat es sonst viele Zuschauer oder sonstige Leute gehabt. Also man hat auch irgendwie von einem relativ tiefen Niveau, also es ist dann in den ein, zwei Jahren nach deiner Zeit gewesen, beim FCW, wo der finanzielle Kollaps fast stattgefunden hat, dass man dort wirklich etwas Neues können aufbauen konnte. Und dass man dort halt wirklich Fans gehabt hat, die halt auch ein bisschen das Verlierer-Image ein bisschen zelebriert haben, so ein bisschen auf eine ironische Art. Das ist halt einfach eine Chance gewesen. Und ich mache auch keinem anderen Verein den Vorwurf, wenn er es nicht genau gleich macht, weil die haben eine andere Geschichte und müssen auch anders mit ihrer Geschichte umgehen. Aber bei uns ist das, denke ich, nicht schlecht gelungen, dass man da den Verein wieder hat wirklich können aufbauen und dass man jetzt kann sagen, ja, wir sind der Sportclub Nummer 1 in der Region. Ja, und wir haben eine gute Kultur. Das, ja. Und ich denke, ich weiß noch, als ich angefangen habe, oder? Dann haben alle gefunden, ja, die Schützenwiese, die geht auseinander, das ist eine Katastrophe, das Stadion, und das hat doch nichts mit Fußball zu tun. Und wir haben ja versucht, genau so dem ein bisschen entgegenzuhalten, und heutzutage ist die Schützenwiese Kult. Und das ist schon, das zeigt ja auch, dass die Leute sich auch auf eine gute Art beeinflussen lassen, oder?
Das funktioniert aber vor allem in der Challenge League, oder? Was,
ja gut, ich bin noch nie, wir sind noch nie in der Superliga.
Was wäre dann, oder? Das Gedankenspiel macht man immer wieder. Du sagst ja, wir sind ein Spitzenclub in der Challenge League. Da muss ja irgendwann einmal der Aufstieg ein Thema sein. Aber man weiss natürlich, dass das gar nicht unbedingt so wahnsinnig interessant wäre für den Club. Kannst du dazu etwas sagen?
Ja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Also ich denke, ein Aufstieg oder ein Gap-Sieg oder so, ich meine, das muss ich ja auch dir nicht sagen. Ich meine, das ist ja etwas vom Tollsten, was es gibt, was man erleben kann. Also ich habe schon mal den Traum, dass ich da auf dem Bahnhofplatz mit ein paar tausend Leuten unsere Mannschaft empfangen, weil wir aufgestiegen sind oder den Gap gewonnen haben. Ich meine, von dem lebt ja der Spitzensport auch und das ist auch richtig so. Aber ich finde schon, es muss nicht ums Verrecken sein. Man muss nicht über Leichen gehen oder unrealistische Sachen probieren, um einen sportlichen Erfolg anzuerzwingen. Man muss versuchen, den sportlichen Erfolg durch seriöse Arbeit Schritt für Schritt zu erarbeiten.
Genau, Fußballkultur ist das eine. Das andere ist aber, dass auch ihr Geld braucht, um so eine Mannschaft zu finanzieren. Die erste Mannschaft von Winterthur, die kostet auch immerhin 2 Millionen. Das Geld muss man irgendwie reinbringen. Andere Clubs, muss man sagen, die Challenge, die haben viel mehr Geld, oder? Wenn man an Wiel denkt. Auch andere Mannschaften, Aarau, Servet. Wiel sind ja übrigens zwar jetzt gerade Trainer verhaftet worden, habe ich gestern gelesen. Weißt du da mehr? Sind die wieder frei?
Ich war nicht dabei gewesen. Nein, ich habe das jetzt auch noch gelesen. Also ich weiß nicht einmal, ob er wirklich verhaftet worden ist oder ob das wieder mal eine falsche Begriffsverwendung der Medien ist. Aber auf jeden Fall hat er müssen mit auf die Polizei, weil irgendwelche Papiere anscheinend nicht rum sind.
Aber die Bewilligung fehlt, glaube ich.
Genau. Die haben sogar müssen ausreisen.
Ja, genau, die sind jetzt wieder zurück. Aber eben, ich meine, der FC Wiel ist für mich natürlich ein typisches Beispiel. Oder? Ich meine, der FC Wiel war immer ein Verein, der immer am Limit war in dieser Challenge League. Und wenn man rein die finanziellen Kriterien nimmt, muss man sagen, Wiel ist nicht ein Verein, der selbstverständlich in dieser Challenge League ist. Die könnten eigentlich auch mal absteigen. Und das, was sie dort aber erreicht haben, das ist eigentlich immer, muss ich sagen, das ist eine super Arbeit, die dort immer geleistet haben. Aber irgendwann ist halt auch der Punkt erreicht gewesen, wo die Investoren, die immer Geld eingegeben haben und nichts zurückgekommen ist, dass die natürlich auch nicht mehr mögen. Und dann sind die Türken gekommen, die Investoren. Und es ist für die natürlich eine Chance gewesen, um die ganzen Schuldenlasten loszuwerden. Aber so wie die türkischen Vereinsbesitzer, muss man ja sagen, jetzt, wie die auftreten, da merkt man schon, sie haben eigentlich nicht wirklich eine Ahnung vom Schweizer Fußball, sie haben eigentlich nicht so eine Ahnung von der Mentalität, die da in der Schweiz herrscht. Und sie wollen auch etwas anderes erzwingen mit viel Geld, wo aber nicht mit Geld zu erzwingen ist.
Du hast sogar in einem Brief an die Zirup-Kurve-Mitglieder, also das sind Kinder, oder? Hast du geschrieben, dass das beim FCW nicht wird so laufen wie beim FC Wiel? Oder? Magst du dich erinnern an die Ziele?
Naja, es erstaunt mich, dass du das alles weißt. Gut recherchiert. Nein, ich habe das tatsächlich mal geschrieben, ja, aber ich glaube nicht nur in diesem Brief. Auch sonst, ja, also wir probieren natürlich, dass wir den Club so winterthurisch wie möglich behalten können. Und das heisst aber nicht, dass nur Bürger von Winterthur dürfen mitmachen, sondern es ist die ganze Welt eingeladen. Aber ich denke, es ist schon wichtig für einen Verein wie Winterthur, aber eben auch einen FC Wiel. Die sind ja so lokal und regional verankert. Ich meine, wir können uns ja nicht messen an GC oder FC Zürich. Die Plätze sind irgendwie besetzt in dieser kleinen Region, wo wir da leben. Wir müssen wie etwas anderes können, bieten, damit wir einen Platz haben in dieser Fußballwelt, in dieser Profiwelt. Und, ja. Aber ich denke, es muss einfach eine realistische Alternative sein. Und einfach mit viel Geld, also irgendwelche Ölscheichs holen oder so, das ist nicht mein Ding.
Im Moment ist es allerdings so, dass doch so ein bisschen ein Knackpunkt ist beim FC Winterthur, was eben das Finanzielle betrifft, weil der langjährige Hauptgeldgeber eigentlich für sich entschieden hat, dass jetzt mal das langt, oder? Ist ja auch nachvollziehbar und jetzt wird es darum gehen, dass man neue Geldgeber braucht. Kannst du etwas sagen? Wie ist da der Stand der Dinge? Wie sieht es aus?
Ja, es sieht aus, wie es immer in Winterthur aussieht. Das ist schwierig. Aber das ist nicht nur im Fußball so, das ist auch in der Kultur so, das ist auch in den anderen Sportclubs so. Winterthur ist nicht die euphorische Stadt, die sich in etwas eingibt und alle geben Geld und dann geht es mal los. Also da haben natürlich andere Regionen wie St. Gallen oder so ein bisschen mehr Vorteile. Es ist schwierig, aber das ist uns echt bewusst gewesen, oder? Ich meine, der Herr Keller, respektive Keller AG für Druckmesstechnik, den ich jetzt gesehen habe vorne da im Vorspann, sind bei euch auch da dabei als Sponsor. Die haben eigentlich sehr grosszügig, sehr lang, sehr zuverlässig Geld gegeben. Und das ist ein Betrag zwischen 700'000 und 1,2 Millionen, je nachdem, wie das Geschäftsjahr sonst gelaufen
ist. Jedes Jahr, oder?
Jedes Jahr, genau. Und das sind auch etwa 18 Millionen, seit sie dort eingestiegen sind um die Jahrtausendwende. Ich meine, das ist klar, so jemanden findet man nicht einfach so. Also das war eine ganz spezielle Lösung gewesen, oder ja, unser Glück gewesen, dass er rum war. Er hat den Verein ja gerettet eigentlich. Ohne ihn wäre das nie so rausgekommen. Aber es ist natürlich schwierig, aber es ist in der Challenge League, das ist halt auch das, was ich auch immer versuche zu erklären. In der Challenge League kannst du nicht Geld verdienen, eben das, was man immer im Fernsehen sieht mit diesen Millionen Gehältern und alles und so, und dann baut wieder einer irgendein Stadion für 60'000 Zuschauer, einen riesen Kübel für 250 Millionen. Das ist nicht Challenge League. Challenge League ist eigentlich das ist zwar ein Profibetrieb, wo Geld umgesetzt wird, aber es ist nicht ein Betrieb, wo man irgendeine Rendite rausholen kann. Also nicht in dem Sinn, also Rendite, finanzielle oder monetäre Rendite. Das ist nicht möglich. Du bist auf Sponsoren angewiesen, auf grosszügige Leute, wo irgendwie dann eine Werbung machen im Stadion, aber wo eigentlich mehr Geld geben für die Werbung, als sie eigentlich wert ist. Und wenn du das dir nicht bewusst bist, dann wird es schwierig. Also,
abgesehen von der Mannschaft, von der ersten Mannschaft, gibt es ja auch andere Kosten, oder? Ein grosser Posten ist die Sicherheit, oder? Wie viel geben ihr aus für Sicherheitskosten? Das ist relativ hoch, oder?
Ja, ich sage, also für die Challenge League ist er recht hoch, aber das ist auch ein bisschen der ganze Wahn oder auch die halt auch wieder so eine Mediengeschichte, wo das Ganze ein bisschen hochgeschaukelt hat. Also wir haben ja, ich finde, man muss es ein bisschen in Zusammenhang stellen, wir haben ein Budget von etwa 4,2 Millionen. Die Sicherheitskosten, die belaufen sich im Moment etwa bei 150'000. Ich denke jetzt mit der Liga, die wir jetzt haben, mit Zürich, Servette und Aarau, Xamax und so, wo relativ viele auch auswärts, also Fans haben, wird es wahrscheinlich gegen die 200'000 sein. Das ist für uns viel Geld, ist aber dann jetzt verglichen natürlich mit der Superliga oder so, wird es nicht so viel Geld sein.
Also ein Großteil der Kosten wird ja dann eher wahrscheinlich die öffentliche Hand müssen stemmen. Wenn wir jetzt zum Beispiel an FCZ denken, wo vielleicht unschöne Nebenerscheinungen werden dann da auf Winterthur transportiert werden, oder?
Ja gut, wie unschön dass die werden sie das werden sehen. Ich bin da nicht so pessimistisch. Also ich finde immer, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Wir müssen ja, ich meine, der FC Zürich kommt, ob man das will oder nicht. Und es werden auch gewisse Leute kommen, die man nicht können verhindern. Aber wir müssen jetzt schauen, dass man das wirklich zu einem Fußballfest machen können und dass man auch irgendwie die Leute, die vielleicht Probleme machen, wo man ja nicht einmal weiss, ob die wirklich Probleme dann werden machen, mit denen muss man umgehen. Mit denen die muss man handeln. Und wir haben ja jetzt auch diverse Sitzungen mit Polizei etc. Also ich bin da eigentlich relativ zuversichtlich, aber nochmal wegen der Kosten, oder? Ich meine, die 150'000, das ist natürlich für uns viel Geld, das ist klar, aber wir haben natürlich andere Posten, die höher sind. Das ist jetzt nicht so, dass wir wegen diesen Sicherheitskosten untergehen oder so.
Also zum Beispiel Nachwuchs, oder?
Ja klar, ich sage, wir haben ein Budget von 4,2 Millionen und das sind etwa 800'000 sind für den Nachwuchs. Und das sind auch hohe Kosten, aber die sind notwendig, weil wir sind ja einer von diesen Clubs, wo eine sehr gute Nachwuchsarbeit macht, schon seit Jahren und Jahrzehnten. Ein
Ausbildungsclub, oder?
Ja, wir gelten als Ausbildungsclub, als Sprungbrett für junge Talente. Ich meine, der Dani hat auf eine Art seine Karriere da ein bisschen können lancieren, aber er war natürlich nicht einer gewesen, der bei uns ausgebildet worden ist. Aber wir haben andere, also an der EM hat es jetzt 5 Leute dabei, die in Nationalmannschaften spielen.
Mal schön sind sie angegeben, wo er das gezeigt
genau.
hat, oder die FCW an der EM.
Ja, genau.
Die Leute alle gesehen.
Das sind 5 Spieler, die bei uns eigentlich ausgebildet worden sind, die jetzt in Nationalmannschaften spielen, die internationale Karriere gemacht haben. Und das ist natürlich für einen Challenge-League-Club wie Winterthur ist das eine Riesensache. Also, und das ist eine von unseren Chancen, die wir natürlich auch haben, dass wir die Leute können, so auch junge Leute in unsere erste Mannschaft einnehmen und so weiter. Ja.
Ich muss ganz schnell noch den FCZ ansprechen, oder? Weil das ja schon eigentlich ein Drama ist. Und vor allem, wenn der Toni Gygax da neben mir sitzt, will ich dich einfach fragen, wie hätte es so weit kommen mit dem FCZ, Toni?
Erwartest du, dass ich das sage, was alle anderen auch gesagt haben?
Eine ehrliche Antwort von dir und nicht das, was wir schon gehört haben von allen.
Ja, es ist eben nicht so weit hergeholt. Also, leider. Nein, ich denke, bis kurz vor Schluss habe ich auch nicht daran geglaubt, dass es so weit kommen kann. Irgendwie bis 2 Wochen vor Schluss. Ich war eigentlich noch mit dem Gast gewesen. Und dort haben sie mich auch gefragt, ob der FCZ absteigen. Und dann habe ich gesagt, nein, es geht nicht, es ist unmöglich. Aber vielleicht ist das auch gerade ein Problem gewesen, oder? Ich denke, zum einen haben sie am Anfang der Saison immer ein höhere Ziel gesetzt. Aber das macht ja der Herr Präsident gerne dort. Und auf der anderen Seite ist es halt einfach wirklich so gewesen, ich denke, die Spieler selber haben auch nie daran geglaubt, dass sie dort unten in das Geschehen reinkommen können. Und ja, wie es dann halt oft so ist, wenn du in die negative Spirale reinkommst, dann kommst du fast nicht mehr raus. Und dann killst du dich wirklich. Und es ist dann halt einfach noch dazu gekommen, dass dann wirklich halt noch einfach der Leihspieler vom FCZ einfach den Penalty nicht reingehauen hat.
Einfach nur kurz, es gibt sicher ganz viele Fehler, die gemacht worden sind. Was ist für dich der grösste Fehler? Der grösste Fehler gewesen, wenn man all den Strauss von Fehlern anschaut, deiner Meinung nach?
Also für mich war es unverständlich gewesen, wie wir ich meine, mit Schikau war es etwas anderes gewesen. Also das ist obwohl er ein riesiger Fußballer war, ist er ein Störfaktor für die Mannschaft, schon seit längerem. Ich meine, das habe ich gewusst. Ich habe sehr, sehr viele Leute kennt, die auch in dieser Mannschaft gespielt haben. Wenn ein Spieler so viel Extrawürste hat und immer bevorzugt wird, das kommt bei der Mannschaft nicht gut an. Das ja, widerspiegelt sich dann immer auch wieder im ganzen Teamgebilde und so. Und ja, es war einfach auch unverständlich gewesen, wie gewisse Spieler abgegeben worden sind, auch im Winter. Ich denke, die haben es nicht gerade ein glückliches Händchen gehabt. Ich rede jetzt nicht nur vom Sadiko zu Vaduz, sondern allgemein auch. Und ja, man hat dann schon gehofft, dass es irgendwie dann klappt und dass man dann irgendwie dann nicht in den Strom reinkommt dort. Aber ja, schlussendlich ist es dann halt leider gleich passiert.
Was muss jetzt passieren, dass der Aufstieg schnell geschafft wird?
Also ich denke, es war schon mal gut gewesen, dass ein sportlich kompetenter Mann dort eingebaut haben. Ich kann nicht damit sagen, dass der Besi keine Ahnung von Fußball hat, aber es ist immer gut, wenn man mehrere Ansprechpartner hat und kann darüber philosophieren und auch vielleicht auch von einer anderen Seite mal einem etwas mitteilt wird. Das finde ich sicherlich wichtig. Und auf die andere Seite, ich habe ein FCZ-Herz und ich hoffe natürlich, dass der Club so schnell wie möglich wieder raufkommt, aber es wird extrem schwer und wenn ich das darf sagen, es wird eine extrem geile Challenge League dieses Jahr. Und,
das wollte ich gerade ansprechen, oder? Ja. Andi, das ist eigentlich extrem toll, oder? Die Challenge League, das ist eigentlich die heimliche Super League, hast du ja mal gesagt.
Ja, definitiv. Ich meine, wenn man die Mannschaften schaut, die dort jetzt dabei sind, oder die Traditionsvereine, wie viele Schweizer Meistertitel die haben, wie viele Göpsig, wie viele auch Fans. Also es wird mehr Zuschauer geben, es wird spannende Spiele geben. Und das ist natürlich für uns jetzt, was für die FCZ ein bisschen negativ ist, ist für uns natürlich positiv. Die Liga wird jetzt mal im Rampenlicht stehen. Die Medien können die Liga jetzt nicht mehr einfach links liegen lassen. Auch ein Blick oder ein Tagesanzeiger oder auch Schweizer Fernsehen wird sicher mehr über die Liga berichten. Und das ist natürlich ein riesen Vorteil für uns, weil das ist natürlich auch immer das Problem, sind wir wieder beim Geld, oder?
Wie willst du, bei den Sponsoren.
Genau, du musst ja Geld haben, du musst den Sponsoren Argument geben, wieso dass sie sollen investieren in den Verein. Und das ist natürlich bis jetzt immer das Problem gewesen, dass die Challenge League ein bisschen unter Ausschluss von der Öffentlichkeit stattfindet. Und das ist eine riesige Chance. Und ich denke auch für die jungen Spieler, die jetzt hier in dieser Challenge League spielen, oder? Das ist eine Chance, auch, sich zu präsentieren. Und ja, ich meine, der FCZ, ja, der hat einfach jetzt Pech gehabt. Also, weißt, ich sehe das relativ nüchtern. Ich bin auch als Jugendlicher, ich habe FCZ immer super gefunden. Aber wenn man natürlich so unprofessionelle Strukturen hat, und zum Teil ist es halt wirklich eine Mentalitätsfrage, oder? Also, du kannst, wenn du jahrelang immer an der Spitze der Super League spielst, dann nachher und auf einmal musst du gegen den Abstieg spielen. Das ist extrem schwierig, weil das ist sich niemand gewöhnt in diesem Verein. Lugano, Vaduz, die spielen immer gegen den Abstieg.
Der Dani wäre sich es gewöhnt gewesen, oder? Du hast das gekannt,
aus anderen Ligen. Es ist hart, ja. Und eben, wenn du dann plötzlich im Kader einen Spieler hast, dann sagen viele, ja, eben, Jappi und so, der mega viel Erfahrung und andere haben mega viel Erfahrung. Aber wenn du nie in dieser Situation gewesen bist und gegen den Abstieg spielst, hilft die Erfahrung auch nicht.
Naja, das ist so.
Ich will noch ein Thema ansprechen und dann noch die Runde öffnen und euch die Möglichkeit geben, noch Fragen zu stellen, Dani Gygax oder Andi Mösli. Ich will noch ansprechen, Frauenfußball. Und zwar darum, weil da jetzt etwas passiert ist. Es hat ein bisschen Bewegung gegeben. Ihr habt schon länger ein Team wählen beim FC Vinti, wo höheres anstrebt, kann man sagen, oder? Das ist jetzt gelungen. Was hat das für eine Bedeutung für den FC Vinti?
Wir werden einfach mal aufsteigen irgendwo, oder? Jetzt haben wir sind mit unserer Viertligamannschaft, Hobbymannschaft, jetzt in die Drittliga aufgestiegen. Das ist schon mal riesig gewesen. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass wir mit der Frauenmannschaft etwas aufbauen können. Aber die Geschichte ist natürlich ist ein bisschen andere. Ja? Das Problem ist, ich weiß nicht, wie gut, dass ihr euch mit Frauenfußball auskennt. Es ist so, dass Frauenfußball in den letzten Jahren extrem boomt hat und immer noch boomt. Leider noch nicht bei den Sponsoren und so in der Öffentlichkeit, aber es gibt extrem viele junge Frauen und nicht ganz junge Frauen, die wollen Fußball spielen. Das kommt immer mehr und die auch zu unserem Stadion kommen, als Fans und so. Das ist ja bei uns auch gut, dass wir relativ viele Frauen haben. Aber das Problem ist, dass die Region Winterthur wie so vielem ein bisschen Schatten da sein pflegt. Auch im Frauenfußball. Es gibt auch in Winterthur und der Region gibt's keinen Spitzenfußball für Frauen. Es gibt nur den Breitensport. Und viele von diesen Frauen, eben Sarah Kanji und andere auch, die haben...
Schwester von Manuela genau, Kanji, oder, wo bei Basel ist.
Wo eigentlich von Winterthur ist,
genau. Von Winterthur ist er, genau. Aber er ist jetzt beim FC Basel einer von den
Jungen, eben... genau, und eben die hat zum Beispiel müssen auf St. Gallen gehen, shooten. Andere müssen auf Zürich shooten, FCZ, GC, die haben die Frauen, die sind in der NCA. Und Winterthur ist im besten, also im Moment die beste Mannschaft, das sind in der zweiten Liga. Also das ist natürlich echt gar nichts, oder? Jetzt vom Niveau her. Und es hat einfach Frauen gehabt, wo das gestört hat, Sarah Kanji und andere. Und die haben sich echt dann an uns gewendet und gefunden, hey, mach doch mal Frauenfußball. Und wir haben dann so gefunden, oder meine Meinung war immer, ja, würde ich echt gerne machen. Aber wir haben natürlich einerseits ein Problem mit der Infrastruktur. WC, Duschen, Umziehkabinen, das sind so die banalen Probleme, die man dann hat in so einem Tribünentrakt. Du musst die Erwachsenen von den Kindern trennen, du musst die Frauen von den Männern trennen. Und das wird irgendwann schwierig in so einem alten Gebäude, das wir haben. Aber ich habe immer gefunden, wenn man da etwas machen kann, dann helfen wir gerne. Aber es war für mich klar gewesen, es muss eigentlich von diesen Vereinen kommen, wo jetzt schon Frauen und Mädchen Fußball anbieten. Weil sonst kommt man ein bisschen arrogant über, wenn man jetzt einfach kommt und sagt, hey, wir nehmen euch jetzt die besten Spielerinnen weg und machen jetzt den Spitzenfußball. Und die Frauen haben das voll durchgezogen, haben mit all den Clubs Kontakt aufgenommen, mit dem Verband und so. Und haben es jetzt auch geschafft, von einem anderen Verein, vom FC Lohn, das ist irgendwo im Schaffhausischen, eine Lizenz zu übernehmen, weil die zu wenig Frauen hatten für ihre Drittligamannschaft. Und jetzt kann unsere Mannschaft jetzt auch in der dritten Liga starten. Und hat eigentlich das Ziel, so schnell wie möglich dann an die Spitze zu kommen. Also mal schauen, wo die Spitze dann wird sein. Also ich denke, Nazi B müsste ja eigentlich sicher drin liegen in der Region. Und wir werden das tatkräftig unterstützen. Und die werden jetzt auch am nächsten Dienstag fangen sie mit dem Training an. Und wir haben 3 Sichtungstrainings gemacht und da sind 3x50 Frauen gekommen. Ein riesen Andrang gewesen. Und das sind auch viele Frauen gewesen, die nicht schon im Verein spielen. Aber auch Frauen, die wirklich wie wollen, eben Spitzenfußball betreiben. Und das hat uns natürlich extrem aufgestellt. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, wo wir auch in der Pflicht sind, wenn man da von der gesellschaftlichen Verantwortung redet, dass man auch den Frauenfußball fördert. Das ist immerhin schon der viertmeist betriebene Sport in der Schweiz, der Frauenfußball. Also es spielen viel mehr Frauen Fußball als Leute Handball spielen oder Eishockey spielen. Das ist wirklich für uns extrem und das wird dann noch viel mehr boomen. Ja.
Dani, Frauenfußball, was hältst du davon?
Also an der letzten WM habe ich ein paar Matches geschaut und das Niveau im Vergleich zu früher ist klar gestiegen und es hat auch ein paar richtig interessante Matchstunden gehabt. Also wieso nicht? Und ich meine, man sieht ja auch an der Nationalmannschaft der Schweiz an, dass die auch eine riesige Entwicklung genommen haben und die meisten jetzt auch wirklich in der Top-Liga, also beziehungsweise in der Bundesliga spielen. Und das ist doch auch eine Kurve, die gegenüber geht und ich nicht uninteressant finde.
Und der FCZ ist Schweizer Meister, oder? Dass man das mal so sich auf die Zunge vergehen lässt. FCZ ist Schweizer Meister bei der Frauen.
Und Göpsiger.
Und Göpsiger. Gut, ich möchte die Runde öffnen. Wer möchte eine Frage stellen? Wer interessiert sich für irgendetwas, das wir noch nicht angesprochen haben? FC Winti spezifisch oder auch was zu Dani Gigax betrifft? Ich habe Angst, dass mir jemand das Mikrofon wegnimmt.
Was ich gerne wissen würde, ist etwas über Trainer. Also vom Herrn Mösli, wie sucht ihr einen Trainer? Und vom Dani Gigerz vielleicht, was war dein Lieblingstrainer gewesen? Oder bei welchem Trainer haben Sie am meisten gelernt?
Entschuldigung, ich habe die Frage nicht ganz verstanden, wie der Regen so laut.
Wie könnt ihr einen Trainer aussuchen? Und
also von der ersten Mannschaft, nehme ich an.
Genau. Und für den Herrn Gigax, bei welchem Trainer war ihm wohl gewesen, oder was war ein besonders guter Trainer gewesen und hat er etwas gelernt?
Bei mir geht es relativ schnell.
Okay.
Nein, also der mich natürlich am meisten prägt, ist natürlich klar Lucien Favre gewesen. Unter ihm bin ich Nationalspieler geworden. Und er hat sich immer recht viel Zeit genommen, auch neben dem Platz. Ob es Einzeltrainings gewesen sind oder auch, wenn sonst irgendwie mal etwas war, hat er dich immer in die Kabine geholt und hat sich mit dir unterhalten. Sehr, sehr ein grosser Austausch gewesen und ja, das ist doch sehr ein bleibender Eindruck hinterlassen.
Andi, wie findet ihr einen neuen Trainer jeweils?
Ja, das ist natürlich nicht ganz einfach. Ich meine, man geht natürlich das erste Mal von einem Ideal aus. Also man überlegt sich, was will man, was braucht man, was hat man für Zielsetzungen. Und bei uns ist das ja so, dass wir einerseits in der Challenge League an der Spitze mitspielen. Ob uns das jetzt in der nächsten Saison gelingt, das werden wir sehen. Aber grundsätzlich haben wir auch ein bisschen den Anspruch, vorne dabei zu sein. Und auf der anderen Seite wollen wir auch ein Ausbildungsklub sein. Das heisst, es muss eigentlich ein Trainer sein, der gut mit Jungen arbeiten kann, wo die Jungen ausbilden kann, der sie aber auch motivieren kann, da einfach gut ja, betreuen, damit sie eine gute Entwicklung machen. Das sind so die Grundvoraussetzungen. Und da könnte man natürlich jetzt jenseits gute Namen nennen von ganz tollen Trainern, aber dann kommt eben die Realität. Dann muss man schauen, wer ist überhaupt frei. Also weil wir haben kein Geld, um jemanden aus einem Vertrag rauszukaufen. Es muss auch jemand sein, der Anführungszeichen arbeitslos ist. Und das andere ist dann, was wollen die verdienen? Das ist ja dann im Gespräch, wenn man mit so Trainern redet, das ist natürlich bei Spielern nicht anders, dann muss man sich irgendwo versuchen zu finden. Das eine ist der Inhalt und das andere ist natürlich am Schluss der Lohn. Das ist das Entscheidende. Und es ist natürlich so, dass wenn du in der Challenge League bist, auch wenn du FC Winterthur heisst, dann kannst du nicht nach den Sternen greifen. Also irgendein Trainer, das ist ja jedes Mal das Gleiche, wenn wir einen neuen Trainer suchen, dann kommen die Namen wie... Ich weiss auch nicht, Uli Forte, weiss nicht was und so. Und ich meine, das kannst du einfach vergessen. Mit denen musst du gar nicht gross anrufen. Weil die wollen nicht in die Challenge League erstens und zweitens wollen die so viel Geld verdienen, wie sie vorne schon verdient haben in einer grossen Liga. Und das können wir nicht zahlen. Und bei weitem nicht. Oder? Also du musst am Schluss auch jemanden finden, der halt noch nicht so ein routinierter Trainer ist, der auch den FC Winterthur als Chance nimmt. Also von dort her sind wir auch ein bisschen Ausbilder von Trainern, oder? Also wir müssen auch am Schluss die nehmen, die ja, kompromissmäßig dann bereit sind zum Kommen und doch noch die nötige Qualität haben.
Ich hätte eine Idee für die Zukunft. Ich weiss, dass Dani Gigax B-Diplom jetzt dann gemacht hat. Oder?
Ich bin erzähl
mal, wie ist das? Willst du Trainer werden, oder?
Ja, ich bin dran, eine Trainerausbildung zu machen, ja. Aber es ist noch ein sehr, sehr langer Weg. Und die Erfahrung zeigt, dass die ehemaligen Aktiven nicht wirklich grosse Ambitionen haben, um das zu machen, wieso auch immer. Nein, es ist, also man sagt, dass die Trainerdiplom in der Schweiz etwas vom härtesten in Europa ist. Auch mit den ganzen Zwischentests, die immer gemacht werden und so, darum gehen auch sehr, sehr viel die Diplom im Ausland machen und die dann aber weniger gern gesehen werden bei Verteilungen von Super League Jobs. Also ja, es ist interessant, die ganzen Trainer.
Aber ist das ein Ziel für dich? Also du verfolgst ja verschiedene Spuren jetzt, oder? Das ist schon eine Option für dich, auch als Profitrainer dereinst tätig zu sein.
Ich meine, Fußball ist mein Leben. Ich habe das ganze bisherige Leben das gemacht und das ist dort, wo ich mich am besten auskenne. Halt, ich habe jetzt gemerkt, dass wenn du bei deinem Trainerdiplom je höher rauf das gehst, umso weniger jetzt mit Fußball zu tun. Ja, ist leider so. Darum gibt es auch viele, die halt vorher nicht mehr Fußball zu tun haben, die plötzlich Trainer werden, oder? Aber ich finde immer gut, wenn man mehrere Spuren fährt und Sachen im Kopf hat, die man vielleicht machen könnte. Weil dann verliert man das Interesse nicht an den anderen Sachen und hat nachher die grössere Auswahl.
Kannst du noch verraten, was noch andere Spuren sind? Du hast mal gesagt, irgendetwas in der Privatwirtschaft. Kannst du da schon mehr sagen?
Ja, da bin ich immer noch dran. Mit ein paar Leuten bin ich zusammengesessen. Ist nicht ganz so einfach, wenn du irgendwie 20, 25 Jahre lang nur geshootet hast. Und auf der anderen Seite, ich kann ja da auch noch... Bin ich auch noch in den Medien noch aktiv und gleichzeitig also dann auch noch mit den Junioren.
Als Experte
bei den Experten. Ja, Experte. Unter anderem, ja. Und vielleicht kommt jetzt auch noch etwas dazu. Und, okay. Ja, es wird mir sicher nicht langweilig.
Gut. Und wie gesagt, Shooter tust du ja weiter in der ersten Liga und aber dort auch Juniorentrainer, haben wir gehört. Genau. Juniorentrainer bist du ja dort.
Ja, genau. Nein, sie haben ein super Package gemacht und haben gefragt, ob ich noch. Minimum noch ein Jahr kann ich Erstliga spielen, weil ja, Und dann sind sie auf mich zugekommen und dann habe ich gesagt, ja, wieso nicht? Ich mache das gerne, weil sie mir die Möglichkeit geben, um dort als Trainer anzufangen. Und ja, dann schaue ich mal, wie lange das noch geht, körperlich. Und dann ja, ist nicht selbstverständlich. Ich habe bis jetzt wirklich immer Glück gehabt mit Verletzungen und so, aber es sind ein Lot Spuren. Es braucht immer ein bisschen länger, bis man die Steigen auf und Steigen abläuft. Und, nein, aber ich mache jetzt, fange jetzt sicher mal die Saison an und mache das Jahr noch bezogen und dann schaue ich weiter.
Gibt es weitere Fragen?
Im Mösli, Sie haben gesagt, dass Sie 800'000 für die Juniorenbewegung aufrühren. Machen Sie das aus Freude an der Sache? Oder jetzt haben Sie ja gesagt, dass Sie 5 Nationalspieler haben. Können Sie da auch noch ein bisschen partizipieren an diesen Transferkosten, oder wo ja dann in Millionen hochgehen?
Ja, es ist, also wir sind natürlich nicht nur gute Menschen, das ist klar. Also das hat schon auch etwas mit unserer Geschäftsstrategie zu tun. Es ist eine Chance für uns als FC Winterthur, als Challenge-League-Verein, der eben kein Geld hat, um grosse Transfersummen zu zahlen, dass wir versuchen, Talente in der Region auszubilden und sie natürlich möglichst näher an Fußball, also an Profifußball zu führen. Und die erste Mannschaft ist am Schluss natürlich ein Sprungbrett, oder? Und das ist echt ein, ich benutze das nicht gerne, aber ich sage es doch, Win-Win-Situation. Also die Spieler können profitieren davon, dass sie eine erstklassige Ausbildung bei uns haben und sie haben eben wirklich die Chance, in die erste Mannschaft zu kommen. Es ist natürlich bei grösseren Vereinen wird es schwieriger, den Sprung wirklich in die erste Mannschaft zu schaffen. Bei uns ist das eigentlich sehr realistisch. Wir haben jedes Jahr wieder Leute aus der U21 oder U18, die den Sprung schaffen. Und es ist natürlich dann so, dass wenn die gut genug sind, wenn die reüssieren in der ersten Mannschaft, dass dann die relativ schnell auch die Möglichkeit haben, in die Super League zu kommen. Und das ist klar, dass wir dort natürlich finanziell auch partizipieren an dem. Und das ist auch ein bisschen die Idee, dass wir so einen Teil von diesen Einnahmen können generieren können, die wir eben sonst nicht können generieren durch Sponsoren oder Publikumseinnahmen. Das ist sicher so. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir dann noch jahrelang immer weiter profitieren. Also wir versuchen ja, Verträge abzuschliessen, respektive Transferverträge abzuschliessen, dass man dem Club, wo er jetzt, ich sage jetzt mal, Spieler XY geht zum FC Basel, also der Manuel Akanji, dann versuchen wir, eigentlich natürlich mal eine Fixsumme überzukommen, aber die ist bei uns dann eher vielleicht ein bisschen tiefer. Dafür versuchen wir, Komponenten einzubauen, dass wenn er Erfolg hat, wenn er in die Nazi kommt, wenn er Champions League spielt, dass man dort noch quasi so Zyklen überkommen und dass am möglichsten auch noch, dass wir irgendeine Prozentbeteiligung haben, wenn der von Basel dann weitergeht, weil dann geht es wirklich um Millionen. Bei uns geht es, wenn es gut geht, um ein paar Hunderttausend im besten Fall. Oftmals geht es vielleicht um 100'000 oder so, aber wenn es dann wirklich von der Super League ins Ausland kommt, dann fängt es sich an zu zählen. Und das ist echt wichtiges Geld für uns, wo wir brauchen zum Leben.
Also bei Fabian Frey zum Beispiel haben wir partizipiert. Oder ist das
ja, nicht? Fabian Frey war einer gewesen, aber jetzt auch ja, wir haben verschiedene, ich meine, der Kevin Zuber ist dann irgendwann zu, wo ist der, ZSK Moskau, der Mehmet ist zuerst zu Dynamo Kiew und von dort nachher in die Bundesliga und so weiter. Und da gibt es auch noch so internationale Solidaritätszahlungen, die über die UEFA und die FIFA laufen, so Ausbildungsgelder, dass auch die kleinen Clubs, die am Anfang von der Kette gestanden sind, dass die bei diesen grossen Transfersummen noch gewisse Prozentzahlen können abzwacken können. Also dass da irgendwie so eine quasi so eine Verteilung dann noch gibt im Nachhinein.
Okay, gibt es weitere Fragen? Eine letzte Frage?
Könnt noch schnell Detail. Also ich habe mir auch extra Zahlen aufgeschrieben,
die
Zahlen schön groß.
Die Zahlen hast du
kann ich endlich mal die Zahlen. Die genau, einfach nur so als Grössenordnung. Und ich habe die Rechnung von 2014. Eben das Budget von 4,2 Millionen. Und da ist es eigentlich so, dass wir Transfer- und Ausbildungsentschädigungen von 730'000 Franken bekommen haben. Also das heisst, das sind Transfersummen von Erwachsenenspielern oder Ausbildungsentschädigungen, die die anderen Clubs uns zahlen müssen, wenn sie junge Spieler von uns holen. Und man sieht, 730'000 ist natürlich ein ordentlicher Batzen an einem Budget von 4,2 Millionen. Man sieht mal, wie wichtig das eigentlich ist. Das Problem ist einfach, dass die natürlich nicht, wenn man das Budget muss machen, ein halbes Jahr vor Saisonstart, kann man das natürlich nicht so offensiv budgetieren. Das ist immer ein bisschen schwierig, oder? Weil man weiß nie, was für Transfer das es gibt oder nicht. Es kann sich einer verletzen oder irgendetwas passieren, wo ja, wo gewisse Sachen nicht so laufen, wie man vielleicht gedacht hat.
Eine allerletzte Frage noch. Ganz hinten.
Danke. Es sind eigentlich zwei Fragen. Und zwar an Daniel Gideon. Sie haben vorher gesagt, Lucien Favre ist einer, den Sie sehr gerne gehabt. Was ist denn so ein bisschen das Gegenteil von Lucien Favre, einem Trainer, den Sie sich schwer da haben und warum? Und Andreas, mich würde noch interessieren, wegen dem Budget. Mit wie viel budgetiert der FC Winterthur bei den Zuschauern? Wie viele Zuschauer braucht er pro Saison?
Also das ist, bei mir war das der Gilles Begress gewesen. Aber dort... ich muss sagen, ich habe vor ein paar Jahren habe ich ihn im Fernsehstudio mal wieder getroffen und der hat sich um 180 Grad gekehrt. Also der ist wirklich ein cooler Typ geworden. Immer für ein Späßchen offen, aber dazu mal irgendwie... Ich war dort 18 gewesen, da bin ich in der U18-Nazi gewesen, und dann bin ich zurückgekommen von der U18-Nazi und dann bin ich dort gestanden und habe irgendwie an die Tür geklopft bei ihm. Und dann habe ich gesagt, jetzt zurück von der U18-Nazi. Und dann habe ich gesagt, was? Was Nationalmannschaft? Ich sehe, ja, eben U18. Ich so, was? Der hat gar nichts übrig gehabt für junge Spieler dazu mal. Der hat ja all den Bühlmann und Schanere und wie die alle heißen, die hat Alkohol gehabt, die älteren Spieler. Und mis, aber ich durfte dann schlussendlich doch noch mittrainieren. Wir waren etwa das Dritte, wo glaube ich irgendwie drei junge Spieler wollen mittrainieren dazu mal. Aber mittlerweile hat es sich ja, ist richtig cool geworden. Cool.
Dann bist du nachher zu Winter durchgekommen, ist das?
Genau.
Voilà, sage ich da noch. ja, also Budget, ich meine, das Budget ist immer ein Problem. Man hat gewisse Komponenten, die man relativ genau bestimmen kann. Also so Lohnkosten oder auch ein Teil Mitgliederbeiträge und so. Aber Publikumseinnahmen sind nebst den Transfereinnahmen natürlich die Grösse, die du nicht wirklich kannst, kannst es einfach nicht wirklich aufs Loch budgetieren, weil du weißt nicht, wie das Wetter ist, du weißt nicht, wie unsere Mannschaft spielen wird, du weißt nicht, was sonst noch in der Stadt läuft und so weiter. Das ist sehr schwierig. Und unsere Praxis ist bis jetzt eigentlich so gewesen, ein bisschen speziell, weil wir ja eigentlich wie ein Defizit oder eine Defizitgarantie hatten von der Keller AG für Druckmesstechnik. Wir haben das Budget verabschiedet, wo man in vielen Sachen Zahlen vom letzten Jahr genommen hat, hat das mit dem Hauptsponsor besprochen und wenn er das abgesegnet hat, dann hat er dafür garantiert, dass das Geld eingekommen ist. Also das heisst, wenn wir dann, ich sage jetzt mal 500'000 Franken Zuschauereinnahmen budgetiert haben und aus irgendeinem Grund sind es nur 400'000 gewesen, dann hat er einfach 100'000 mehr gezahlt. Also das ist natürlich absolut paradiesische Zustand. Also jeder, der in der Privatwirtschaft arbeitet, weiss, dass das gibt es eigentlich sonst selten. Ist bei uns jetzt so gewesen, wird aber dann ab nächstem Jahr natürlich anders werden, weil wir die Defizitgarantie nicht mehr haben. Und wie wir das genau im Detail jetzt machen, kann ich noch nicht sagen. Aber es ist natürlich schon so, dass du bei so Sachen, die du nicht kannst budgetieren kannst, dass du dort natürlich sehr vorsichtig fährst. Und dann halt eventuell in der Winterpause, wenn du merkst, dass es wirklich viel besser läuft, dass du dort viel mehr Einnahmen hast, dass du dort noch ein bisschen korrigieren kannst. Dann holst du halt vielleicht in der Winterpause noch einen Spieler, den du in der Sommerpause noch nicht hast können holen. Aber wie das in der Praxis jetzt wird aussehen, das werden wir sehen. Das ist auch so ein Kulturwandel, wie der FCZ jetzt auch durchmachen muss. In der Challenge League müssen wir einen durchmachen, indem wir die Defizitgarantie in dem Sinn nicht mehr haben. Oder? Und was auch sehr wichtig ist bei so einem Hauptsponsor, ist natürlich die Liquidität, die wir immer gehabt haben. Oder? Das ist auch etwas, was natürlich Luxus war. Wir haben auch jeden Monat, haben wir seit 15 Jahren, jeden Monat pünktlich unsere Löhne können zahlen, Prämien können zahlen, alle Rechnungen können zahlen. Und das ist eigentlich im Fußball eine der grössten Schwierigkeiten, dass du eigentlich extreme Liquiditätsengpässe hast. Du hast im Dezember, wenn keine Meisterschaft ist, oder im Juni oder so, wenn du Prämien musst zahlen und so, dann hast du zum Teil Ausgaben, die du gar nicht kannst decken, weil du die Einnahmen nicht hast. Und das ist auch etwas, wo wir noch werden sicher daran arbeiten müssen.
Gut, hoffen wir doch schwer, dass euch das gelingt, im Interesse von allen von der Stadt, aber natürlich auch von den Spielern und von allen, die irgendwie von dem Club abhängen, direkt und indirekt. Wir müssen zum Schluss kommen, es geht auch darum, dass wir die Würste noch bald jetzt wirklich können, zu uns nehmen. Das war der Stadthall mit dem Dani Gygax und dem Andreas Mösli. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr da gewesen seid. Wir könnten lange noch weiterreden, aber ich glaube, es war spannend gewesen. Vielen herzlichen Dank. Danke, Andi Mösli, Dani Gygax. Danke.